Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Morgen nicht Fortsetzung mit der Betrachtung des zweiten Korintherbriefes. Ich freue mich aber sehr darüber, dass wir gerade nochmal dieses vierte Kapitel in der Schriftlesung gehört haben. Ein wunderbares Kapitel. Wir wenden uns einem Wort aus dem Propheten Daniel zu. Kapitel 6, ich lese den 11. Vers und wer will, kann sich die übrigen Verse zu Hause, da geht es um die Rettung Daniels aus der Löwengrube oder in der Löwengrube, durchlesen. Eine äußerst interessante und spannende Geschichte. Also Daniel Kapitel 6, Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Eine der herausragenden Gestalten des Alten Testamentes ist der Prophet Daniel. Er gehörte mit zu denen, die nach der Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar in die Verbannung nach Babel deportiert worden war. Er lebte dort bis in die Anfangszeit des persischen Königs Kores bzw. Kyrus, nachdem zuvor der König Darius, ein Meder, vorübergehend das Reich eingenommen hatte. Und unter diesem König, unter dem König Darius, dem Meder, spielte sich nun das Geschehen ab, das uns hier in Kapitel 6 des Buches Daniel berichtet wird. Daniel war zu jener Zeit ungefähr, was denkt ihr, wie viele Jahre alt? 80 Jahre alt und war im Laufe der Zeit zu hohen Ehren gelangt. Über das ganze Reich waren 120 Statthalter gesetzt worden und über diese Statthalter wiederum drei Fürsten oder man könnte sie auch als Minister oder Chefminister bezeichnen, denen die Statthalter gegenüber Rechenschaft ablegen sollten. Der König sollte dadurch entlastet werden. Daniel war einer von diesen drei Fürsten, von diesen drei Ministern. Von ihm heißt es, dass er alle Fürsten und Statthalter übertraf, weil ein überragender Geist in ihm wohnte. Als nun die Fürsten und Statthalter erfuhren, dass der König Daniel über das ganze Königreich gesetzt werden sollte, gefiel ihnen das ganz und gar nicht. Als Daniel noch nicht das Amt der drei Fürsten bekleidete, konnten sie alle recht gut schlafen, ohne dass sie sich vor der Aufdeckung von Korruption und Bereicherung fürchten mussten. Doch dieser Jude aus Jerusalem, der ihre dunklen Machenschaften nicht mitmachte, weil er gottesfürchtig war, war ihnen ein ständiger Stachel im Gewissen und auch eine Bedrohung. Und darum machten sie sich Gedanken darüber, wie sie ihn zu Fall bringen könnten. Da trachteten die Fürsten, also diese Minister und Kollegen Daniels und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Und so dachten sie, das Einzige, was ihm zum Verhängnis werden könnte, ist seine Gottesverehrung. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Wäre wunderbar, wenn man das auch von uns so sagen könnte, ne? Man findet keinen Grund, uns in irgendeiner Weise zu kritisieren, außer wegen unseres Glaubens an Christus. Ne? Das ist natürlich Daniel hier ein Vorbild, das für uns unerreichbar zu sein scheint. Und so machten sie einen heimtückischen Plan. Sie wandten sich an den König mit folgenden Worten. Da kamen diese Minister und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Also sämtliche bedeutsamen Gestalten im Reich dieses Königs werden hier erwähnt, um diesem Anschlag ein besonderes Gewicht zu verleihen. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Der König hat sich nicht lange Zeit gelassen, seine Entscheidung zu treffen, sofort, spontan möchte man sagen, ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Und nun lesen wir in Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, geriet er in äußerste Bestürzung und Panik. Steht das hier? Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also keine Rede von Bestürzung, keine Rede von Panik. Man kann eigentlich gar nicht von diesem Vers so recht loskommen, wenn man darüber nachdenkt. Das ist eine gewaltige Sache, die uns hier berichtet wird. Eine erstaunliche Reaktion Daniels auf diese lebensbedrohliche Situation. Er macht also einfach so weiter wie bisher, als wäre nichts geschehen. Dreimal am Tag fiel er auf seine Knie und betete zu dem wahren Gott Israels in Richtung Jerusalem, lobte und dankte seinem Gott, wie er es bisher stets getan hatte. Und dreierlei fällt uns in diesem Vers auf. Erstens, das tägliche Gebet war für Daniel offensichtlich eine selbstverständliche Gewohnheit. Es gibt schlechte Gewohnheiten, es gibt auch gute Gewohnheiten, schlechte Traditionen, die man wirklich hinterfragen muss, aber auch gute Traditionen, die sehr hilfreich sein können, auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Daniel pflegte jeden Tag dreimal zu beten, nahm sich also eine sogenannte Gebetszeit und suchte das Angesicht Gottes, dankte ihm, lobte ihn in Richtung Jerusalem. Es war ein Ausdruck seiner innigen Beziehung zu Gott. Das war also keine Pflichtübung, die er hier ableistete, sondern das war ein innerer Drang. Er war erfüllt mit dem Geist des Gebetes. Er hatte eine innige Beziehung zu Gott. Es gibt eine Stelle im Alten Testament in dem Psalm, da heißt es, ich bin ganz Gebet. Und das kann man natürlich zunächst nur auf unseren Herrn Jesus Christus beziehen. Er war durch und durch Gebet, wie auch alles andere. Er war es in Person, erfüllt vom Geist des Gebetes. ständig im Gebetsumgang, im Gespräch mit seinem himmlischen Vater und mit in der Erwartung von ihm auch eine Antwort zu bekommen. Gemeinschaft mit Gott, das war es, was der Herr Jesus Christus in Vollendung, in Vollkommenheit hatte. Daran jetzt einmal schon von Christus her gesehen, hatte auch ein Daniel offensichtlich Anteil. Es war ihm ein Herzensbedürfnis, Gott anzurufen. Also nicht nur eine Pflichtübung. Er sprach nicht nur ein Gebet, sondern er betete. Wie man es auch später von Paulus sagen konnte, nachdem er diese Begegnung gehabt hat mit dem erhöhten Herrn auf der Straße nach Damaskus, siehe, er betet. Sein Herzensverlangen, ein Herzenswunsch. Das Gebet war für Daniel eben wie für uns die Luft zum Atmen. Die Frage ist an uns, ist das auch bei uns so? Oder ist das Gebet oder der Gebetsumgang mit unserem Herrn für uns manchmal eine drückende Pflicht? Tun wir es unter der Gnade? Freuen wir uns darüber, diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben? Oder würden wir lieber etwas anderes tun, als diesen Gebetsumgang mit dem Herrn zu suchen? Daniel war sicherlich ein sehr beschäftigter Mann, davon können wir ausgehen, aber die innige Gemeinschaft mit seinem Gott im Gebet, vor dem er sein Herz ausschüttete, übrigens eine wunderbare Definition für das Gebet, in einem der Psalmen heißt es, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht, sein Herz vor ihm ausschütten konnte, ihn loben und ihm danken konnte, das ließ Daniel sich nicht nehmen. Ganz wichtig. Das ist also das Erste. Wie er es auch vorher zu tun pflegte, es war für ihn eine Selbstverständlichkeit, dieser tägliche Umgang im Gebet mit seinem Gott. Das war sein Gott, der Gott Israels. Zu ihm hatte er eine ganz persönliche Beziehung. Mir ist das immer wichtig anhand von Psalm 23, dass David zunächst einmal von Gott in der dritten Person spricht und dann wechselt er über in die zweite Person, in das Du, und zwar in dem Augenblick, wo es durch das dunkle, finstere Tal geht, durch das Tal der Todesschatten. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also diese persönliche Beziehung, die hatte Daniel, die hatte ein David, die haben sie alle gehabt. Und die dürfen auch wir haben in Christus Jesus. Das Zweite, das uns hier auffällt in diesem Vers, ist, er fiel auf seine Knie. Das heißt doch, dass es nur einen wahren König und Herrscher gab, vor dem Daniel sich beugte und dem er göttliche Ehre zuteil werden ließ. Wir fragen uns wieder, wie steht es da mit uns? Die Bibel kennt ja unterschiedliche äußere Gebetshaltungen. Das ist offensichtlich nicht das Entscheidende in unserem Gebetsleben. Entscheidend ist es jedoch, in welch einer Herzenshaltung wir uns Gott nahen. Ist es eine Haltung tiefster Ehrfurcht vor Gott? Eine Haltung der Ehrfurcht, die ansonsten keinem Menschen gebührt. Wir sollten einander immer ehrfürchtig begegnen, respektvoll begegnen, den anderen sogar höher achten als uns selbst, sagt Paulus im Philipperbrief. Aber die letzte Achtung, den letzten Respekt zollen wir nur unserem himmlischen Vater, unserem Herrn Jesus Christus, dem König aller Könige, der alles regiert und alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Vor ihm haben wir eine tiefe Ehrfurcht. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Durch den Heiligen Geist gewirkt lieben wir ihn und achten ihn. Denn es gibt keine rechte Liebe ohne Respekt, ohne Achtung. Das ist also das Zweite. Er fiel auf seine Knie, diese äußere Haltung, symbolisiert hier seinen Respekt vor Gott. Und das Dritte, es wird uns berichtet, dass Daniel offene Fenster hatte in seinem Obergemach in Richtung Jerusalem. Seine Gebete waren auf die Stätte ausgerichtet, wo der Tempel gestanden hatte, die Opfer dargebracht wurden und wo die Bundeslade gestanden hatte. Daniel kannte sich in den alttestamentlichen Schriften sehr gut aus. Das weiß man auch aus dem 9. Kapitel des Buches Daniel. Er wusste, was Jeremia geweissagt hatte im Blick auf die Zeitdauer der babylonischen Gefangenschaft. Er kannte sich aus in den Schriften, die damals vorhanden waren. Und er wusste auch um das Gebet Salomos bei der Tempeleinweihung. Ich lese uns einmal 1. Könige Kapitel 8, die Verse 29 und 30. Da betet Salomo: Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dort soll mein Name sein. Du wolltest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Das war wichtig. An dieser Stätte, im Tempel. Und wolltest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wolltest du gnädig sein. Nun gab es aber Situationen, da war es nicht möglich, an dieser Stätte zu beten, für den Einzelnen oder für das ganze Volk oder einen großen Teil des Volkes. Da betet Salomo, wir lesen das ab Vers 46. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder in der Nähe. Und sie nehmen sich zu Herzen im Lande, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Gefangenschaft und sprechen: Wir haben gesündigt und übel getan und sind gottlos gewesen. Und bekehren sich zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Lande ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, Jerusalem, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe. So wolltest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und ihnen Recht schaffen. Und wolltest vergeben deinem Volk, das an dir gesündigt hat, alle ihre Übertretungen, mit denen sie gegen dich gesündigt haben. Und wolltest sie Erbarmen finden lassen bei denen, die sie gefangen halten, sodass sie sich ihrer erbarmen. Denn sie sind dein Volk und dein Erbe, die du aus Ägypten, aus dem glühenden Ofen geführt hast. Und das war die Situation hier bei Daniel. Er befand sich in der Fremde. Die ganzen Jahre über musste er in der Gefangenschaft, in der Fremde verweilen, wenn auch in hohen Ehren inzwischen, geachtet von vielen, aber auch eben angefeindet von manchen, wie wir hier in diesem Abschnitt lesen. Also aus der Fremde heraus betete er in Richtung Jerusalem. Genau das, was hier in dem Weihegebet Salomos auch zum Ausdruck schon gebracht worden war. Er hatte also ein offenes Fenster in Richtung Jerusalem. Seine Gebete waren auf die Stätte gerichtet, wo der Tempel gestanden hatte. Der war ja zerstört worden. Und wo dieser ganze Opferkult stattgefunden hatte. Und Daniel wusste, dass seine Gebete nur aufgrund der vergebenden Gnade Gottes erhört wurden. Und ich habe mich gefragt an dieser Stelle, wusste Daniel vielleicht durch Offenbarung Gottes, er wusste ja manches, was ihm Gott geoffenbart hatte, nicht aus sich heraus, sondern was ihm Gott geoffenbart hatte, Wusste er vielleicht durch Offenbarung Gottes etwas von dem Geheimnis des allein gültigen Opfers, das der Herr Jesus später am Kreuz für unsere Sünden und für unser sündiges Wesen gebracht hat, sodass wir durch sein teures Blut ein offenes Fenster zum Himmel haben? Wusste vielleicht Daniel das schon? Von Abraham heißt es, sagt der Herr Jesus, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Also die alttestamentlichen Propheten wussten mehr, als wir denken. Und da war vielleicht schon der Blick auf das eine große Opfer, das der Herr Jesus dann später für Daniel rückwirkend und für das ganze Volk rückwirkend gebracht hat. Ganz abgesehen davon, dass die alttestamentlichen Tieropfer ja lediglich ein Schattenbild des einmaligen Opfers Jesu waren. Hebräerbrief. Auf jeden Fall dürfen wir heute wissen, dass wir nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, sondern Gott überall im Geist und in der Wahrheit anbeten dürfen. Wir denken an das Gespräch, das unser Herr Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen geführt hat. Sie sagte, wir beten hier auf diesem Berg an und ihr sagt, man müsste dort anbeten. Da sagt der Herr Jesus, es kommt die Zeit. Da geht es nicht darum, wo man irdisch gesehen anbetet, an welchem Ort, sondern da geht es darum, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das ist möglich seit Golgatha, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, seit der Auferstehung unseres Herrn Jesus, können wir im Namen Jesu, im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Und das feiern wir im Abendmahl auch gleich wieder. Fragen wir uns nun noch, warum konnte Daniel in dieser lebensbedrohenden Situation so standhaft sein und seinem Gott die Ehre geben und ihn nicht verleugnen? Wir haben ja schon gute Predigten, wenn ich mich nicht irre, waren zwei über den Propheten Daniel vor kurzem gehört, durch unseren Bruder Piet. Und wenn wir uns noch einmal erinnern lassen an Kapitel 1 des Propheten Daniel, da werden wir darüber informiert, welch einem Umerziehungsprogramm besonders die jungen Leute, auch speziell aus den höheren Schichten, aber insgesamt auch die jungen Leute, die nach Babel verschleppt worden waren, unterworfen wurden. Babel zog sämtliche Register, um besonders die jungen Leute mit der Religion, der Ideologie und der Gesinnung Babels eins zu machen. Alles zielte darauf ab, dass die jungen Leute Jerusalem vergessen sollten. Es sollte in ihrem Kopf und Herzen nur noch ein Name zu lesen sein. Und das war der Name Babel. Darauf zielte ihr Erziehungsprogramm ab. Und auch in unserer Zeit gibt es Beispiele für solche Erziehungsprogramme. Denken wir an die Worte von Frau Honecker vom Volksbildungsministerium der ehemaligen DDR. Wir wollen einen Menschen erziehen, so hat sie gesagt, der ein Kollektivmensch unserer Zeit ist. Dieser Mensch soll weit mehr für das gesellschaftliche Leben als für seine persönlichen Interessen da sein. Dem Bildungssystem in der ehemaligen DDR fiel die Aufgabe zu, Zitat, aus dem, jetzt kommt ein schreckliches Wort, aus dem nachwachsenden Menschenmaterial, stets gut ausgebildete, aber völlig systemhörige Arbeitsbienen zu züchten. Ja, das muss man mal bedenken. Aber kann sich der Westen hier darüber erheben? Können wir darauf stolz sein, dass es bei uns anders läuft? Es fing schon damals in der ehemaligen DDR bei den ganz Kleinen an, auf dem Wochenplan in den sogenannten Kinderkrippen, in denen der Staat die Erziehung übernommen hatte, standen 20 Minuten Ideologie, also für die Kleinen, für die ganz Kleinen, für die Dreijährigen, und 45 Minuten für die Fünfjährigen. Gibt es das auch bei uns? Fällt es uns so schwer, hier die Brücke zu schlagen zur Gegenwart, hier bei uns, in unserer Gesellschaft, in unserem Land? Was wir in vielen unserer Schulen und Kindergärten erleben, ist nichts anderes als ein besonders durch die Medien gefördertes, ideologisch unterwandertes Erziehungsprogramm. Und dabei spielen die biblischen, die christlichen Werte natürlich keine Rolle mehr. Das sind Zöpfe, die man abschneiden muss. Das Wort Gottes, das Evangelium, wird verachtet und als überholt erklärt. Und dementsprechend sieht es auch aus in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Denn wo keine Offenbarung ist, wo das Evangelium nicht mehr geachtet wird, nicht mehr verkündigt wird von den Kanzeln, wird ein Volk wüst, so sagt die Schrift. Genau so ist es. Wir fragen uns natürlich als Gemeinde Jesu, als Eltern, auch als Kinder, wir fragen uns, wie können Kinder gläubiger christlicher Eltern da durchkommen in dieser Zeit, wo alles an Werten, die unseren Vätern und Vorvätern noch wichtig gewesen sind, über Bord geworfen werden. Wie konnten Daniel und seine Freunde hier bestehen? Sie hatten doch alles verloren, was für Jerusalem von Bedeutung war. Das Elternhaus hatten sie verloren, ihre Heimat, ihre Umgebung, ihre gewohnte Umgebung, die sozialen Kontakte, die sie hatten in Jerusalem, den menschlichen Schutz und auch ihre Identität, indem man ihnen andere Namen gab. Aus Daniel, Bedeutung, Gott ist mein Richter, wird Belsatzar, das heißt Bel, der heidnische Gott, schirme sein Leben. Das Geheimnis der Standhaftigkeit Daniels und seiner Freunde bestand in dem Aber göttlicher Bewahrung und Kraft. Das ist es. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht so, dass wir davon ausgehen können, dass Daniel von Hause aus ein besonders mutiger und standhafter Mann gewesen ist, sondern dass er hier sich so verhalten konnte, wie wir es gelesen haben in Vers 11, das war lauter Gnade und Barmherzigkeit, bewahrende Gnade Gottes. Der Herr Jesus hat später in seinem hohen priesterlichen Gebet für alle seine Jünger und für solche, die noch an ihn glauben würden, in Zukunft um Bewahrung gebetet. Gottes gnadenvolle Bewahrung offenbarte ihre Kraft im Herzen und Leben Daniels. So heißt es in Kapitel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Was nahm er sich vor? Er nahm sich vor, nicht nur unreine Speisen zu vermeiden, sondern sich vom Geist Babels nicht beeinflussen zu lassen. Und er nahm es sich deshalb vor, weil er unter der erwählenden Gnade Gottes stand. In ihm war Gottes Geist wirksam. Vom Geist Babels kann nur überwunden werden. Das ist ein wichtiger Satz. Vom Geist Babels kann nur überwunden werden, was bereits zu Babel gehört. Was zum himmlischen Jerusalem gehört, kann nicht überwunden werden vom Geist Babels. Auch nicht in unserer Zeit von dieser ganzen antichristlichen Entwicklung. Das ist doch ein großer Trost, wenn wir uns die Frage stellen, wie kommen wir da durch diese Zeit? Wie kommen unsere Kinder da durch? Ich kenne jemanden, der einmal gesagt hat, ja, in unserer Zeit noch, wie man das so schlimm ausdrückt, würde ich sagen, das ist ein schlimmer Ausdruck, wenn man noch in unserer Zeit Kinder in die Welt setzt, ist das unverantwortlich, wegen der Zustände und Verhältnisse unserer Zeit. Hätten Amram und Jochebed so gedacht, wäre Mose nicht zur Welt gekommen. Nein, wir vertrauen darauf, dass der Gott, der uns geschaffen hat, und Kinder sind eine Gabe Gottes, ein wunderbares Geschenk Gottes, dass Gott uns und auch unsere Kinder durchbringen wird durch diese schwere antichristliche Zeit. Dass er uns bewahren wird im Glauben an ihn. Wir gehören zum himmlischen Jerusalem. Und darum kann der Geist Babels auch in unserer Zeit uns nicht vereinnahmen. Wir sind nicht von dieser Welt, so sagt der Herr Jesus, Johannes 17. Und darum werden wir vor dem Bösen bewahrt. Wir sind von neuem, von oben her, durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes geboren. Und dieses Wort Gottes, das bleibt in uns, so sagt Petrus in seinem ersten Brief. Es erweist sich stärker als der antichristliche Geist unserer Zeit. Wir brauchen uns also nicht zu fürchten, wie Daniel sich auch nicht fürchtete. Luther hat übrigens über seine Standhaftigkeit rückblickend auf dem Reichstag zu Worms gestaunt. Gottes Gnade in Christus reicht auch für uns aus. Gottes Gnade reichte aus für Daniel. Sie reichte auch später aus für die Gläubigen am Kaiserhof in Rom. Und das war keine einfache Situation, können wir uns vorstellen. Sie reicht aus auch für uns und unsere Kinder und alle, die noch hinzukommen in den letzten Auseinandersetzungen mit dem Babel der Endzeit. Und diese Gewissheit soll uns froh und getrost machen. Denn er, der lebendige Gott, der sich in Christus Jesus geoffenbart hat, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er wird uns bewahren vor allem Übel. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Herr, wir brauchen uns vor der Zukunft und auch vor der gottlosen Gegenwart nicht zu fürchten. Wir stehen unter deiner Gnade, unter deiner erwählenden Gnade in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Und sie reicht absolut aus für uns, für jeden Einzelnen von uns, auch für unsere Geburtstagskinder. Amen.